Unter 3, der Phoenix Politik Podcast.
Und das Ganze wieder wie gewohnt mit Erhard Schärfer.
Und wieder ebenso gewohnt mit, jetzt habe ich mich total verheddert bei diesem Einstieg, das kann wohl nicht wahr sein. Thorsten Faas ist natürlich auch wieder da. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte.
Ich sage jedenfalls herzlich willkommen zu einem Unter 3 Brennpunkt zum ausgefallenen CDU-Parteitag, der ja am vergangenen Freitag in Stuttgart hätte stattfinden sollen.
Freitag, Samstag, glaube ich, oder Sonntag. Ja. Oder Unter 3 extra, können wir es auch nennen. Irgendwie um die Verwirrung, die die ARD ja seit geraumer Zeit herstellt, weil die ja auch inzwischen beide Formate hat, Brennpunkt und extra. Aber wir bleiben einfach bei Unter 3, oder?
Wärst du denn dabei gewesen, Erhard?
Ich glaube nicht, weil wir ja so ein bisschen aufgeteilt sind, hier unser kleines, bescheidenes Team, wer welche der beiden Regierungsparteien so überwiegend betreut. Und ich glaube, ich wäre diesmal am Fernseher gewesen und hätte es von hier geguckt.
Aber das den ganzen Tag?
Natürlich. Ununterbrochen.
Unser Gast, stelle ich mal als These auf, wäre mit Sicherheit dabei gewesen. Deswegen fragen wir danach auch gar nicht, sondern wir sagen erst einmal herzlich willkommen, Annette Wiedmann-Mautz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich grüße Sie und ich freue mich.
Du hast sie aufgeschrieben, die Frage. Ich hätte sie auch aufgeschrieben, aber du hast sie aufgeschrieben.
Für wen deswegen darfst du sie stellen. Für wen hätten Sie denn gestimmt?
Das sind Hätte-Hätte-Fragen. Das Rennen läuft. Wir haben drei veritable Persönlichkeiten, die alle das Zeug dazu haben, CDU-Vorsitzender zu werden. Und die Vorstellungsrunden laufen, auch die mit der Frauenunion. Wir haben in der letzten Woche alle drei zu einem einstündigen Gespräch bei uns gehabt. Jetzt kommt die schriftliche Fragerunde und dann die visuelle Fragerunde. Und am Ende werden die Entscheidungen getroffen und das wird auf dem Parteitag sein und keine Sekunde vorher.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, Sie legen sich im Vorfeld nicht so fest wie die Junge Union?
Ich gebe jedem der Kandidaten die Chance, bis zum Schluss mich zu überzeugen. Und wir haben klare Kriterien, an denen wir am Ende natürlich auch zu unserer Entscheidung kommen. Da kommt es darauf an, wie stellen die Bewerber die CDU für die Zukunft auf? Mit welchen Strukturen wollen sie das tun? Mit welchen inhaltlichen Projekten wollen sie das tun? Auch welche personellen Vorstellungen haben sie? Und da fühlen wir den Kandidaten wirklich auf den Zahn. Und man merkt ja auch in den letzten Wochen und Monaten, es verändern sich Einstellungen bei den Kandidaten. Sie freunden sich mit Positionen an. Und deshalb bis zum Schluss bleibt das Rennen spannend.
Dich gefragt, ob dir das auch so aufgefallen wäre.
Nee, aufgreifend, was du gesagt hast, finde ich spannend. Ich glaube, das hast du ja auch sozusagen mit deiner Frage angedeutet, dass die Junge Union sich ja am Ende eben positioniert hat mit dieser Befragung. Haben Sie denn sowas vor, vom Prozess her, dass Sie am Ende sagen, wir kommen ja noch darauf später, aber die Frauenunion favorisiert Kandidat A? Oder halten Sie sowas eigentlich für nicht sinnvoll?
Also klar ist, die Frauen in der CDU sind ein ganz gewichtiger Faktor für die Frage, wer wird Parteivorsitzender. Das haben wir erst vor 2 Jahren gemerkt und das wird auch dieses Mal so sein. Die Junge Union hat eine Mitgliederbefragung durchgeführt, bei der nur wenige Mitglieder abgestimmt haben. Wie repräsentativ das dann am Ende ist, ist eine andere Frage. Wir gehen einen anderen Weg. Wir wollen viele Mitglieder einbinden, in denen wir Orientierungshilfen bieten und wir behalten uns ganz am Schluss auch vor, eine Empfehlung zu geben. Das haben wir aber noch nicht entschieden.
Dazu kommen wir gleich noch und wir haben mal was Neues heute.
Die Tempo-Bio.
Und die hat Erhard Schärfer.
Ja, im Schnelldurchlauf. Annette Wiedmann-Mautz, geboren in Tübingen, Heimatstadt Balingen. Ich habe mal nachgeguckt, hat doch eine Entfernung von stolzen Luftlinie. 31,45 Kilometer. Also da sind sie nicht weit gekommen. Aber mit 18 Mitglied in der CDU und in der Jungen Union geworden, mit 25 schon im Landesvorstand Südwest-CDU, 1998 erstmals mit 32 im Bundestag, Themenschwerpunkt Gesundheitspolitik. Von 2002 bis 2009 gesundheitspolitische Sprecherin und Mitglied schon im Fraktionsvorstand. 2009 bis 18 parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium unter mit drei Ministern. Rösler, Bahr, wir Älteren erinnern uns. Und Hermann Gröhe war es dann auch noch. Seit 2015, deswegen haben wir damit angefangen, Vorsitzende der Frauenunion. 2018 Mitverhandlerin der Großen Koalition in der Arbeitsgruppe Familienthemen. Damals gehandelt worden als Gesundheitsministerin übrigens, dann aber Staatsministerin im Kanzleramt bei der Bundeskanzlerin geworden und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Und in den Stuttgarter Nachrichten habe ich das Zitat gefunden von Ihnen. Ich bin lange genug in der Politik, um zu wissen, dass es immer anders kommt, als man denkt. Das war die Tempo-Bio. Was fehlt?
Och, da fehlt viel. Verheiratet noch immer mein Wahlkreis direkt gewonnen in Tübingen. Auch das
einmal über die Liste, ne? Beim ersten Mal und dann immer Mal, alle die und
genau,
alle anderen.
Da bin ich auch nur über die Liste angetreten, habe dann den Wahlkreis übernommen, der verloren gegangen ist 98 und habe ihn dann jetzt wirklich 6-mal geholt. Darauf bin ich stolz. Meine Verwurzelung in der Region, die haben Sie angesprochen, die ist gegeben, ja. Aber das Schöne ist ja, wer nicht weiß, wo er herkommt, der weiß auch nicht, wohin er geht. Und deshalb, ja, ich fühle mich meiner Heimat sehr verbunden. Darauf bin ich stolz. Und gleichzeitig habe ich die Herausforderungen hier in Berlin angenommen. Und mit Leidenschaft bin ich Politikerin und beweise das auf vielen Themenfeldern.
Wir machen das mit der Biografie, weil ein guter Freund von mir, der diesen Podcast sehr gerne hört, mal darauf hingewiesen hat und gesagt, irgendwie, man weiß häufig gar nicht, wie die Entwicklungen gewesen sind. Irgendwie wir, wie die hier dick drin sind im Geschäft, die haben das einigermaßen parat, aber das ist immer dann offenbar auch hilfreich, um viele Sachen auch einzuordnen, ein bisschen auch, was Positionen angeht.
Wenn man Menschen kennenlernen will, muss man, glaube ich, schon ein bisschen genauer schauen, wo kommen sie her, was hat sie geprägt. Ja. Das prägt ja auch wiederum Einstellungen, Haltungen. Und von daher ist das sinnvoll, ja.
Und da, glaube ich, bleiben wir noch ein bisschen bei der Frauenunion und bei dem CDU-Vorsitz. Wir haben fest vor, auch uns ausführlich zu unterhalten über Ihren Bereich Migration, Flüchtlinge. Gleichstellung auch, großes Thema. Aber
gerade wenn wir jetzt zurückschauen, es ist wirklich heute auf den Tag 2 Jahre her, Hamburger Parteitag. Was fällt Ihnen als erstes ein zu diesem Hamburger Parteitag der CDU?
Ach, da fällt mir viel ein. Es war eine enorme Begeisterung. Es war natürlich auch eine Erleichterung, dass nach einem doch auch sehr hart geführten Wahlkampf zwischen den Bewerbern am Ende die Favoritin, die ich selber hatte, gewonnen hat. Es fällt mir aber auch ein, dass noch auf dem Parteitag man schon spürte, dass Teile in der Partei das Ergebnis nicht so richtig für sich akzeptiert haben und mit einem gewissen Grummeln im Bauch auch nach Hause gefahren sind. Und das hat natürlich dann auch die Amtszeit von Annegret Kramp-Karrenbauer in den letzten 2 Jahren, aber vor allen Dingen auch im ersten Jahr ein Stück weit begleitet und auch belastet. Also von daher, es waren sehr gemischte Gefühle, die ich hatte. Und ich hatte größere Hoffnungen, dass wir nicht 2 Jahre später wieder vor so einer grundlegenden Personalentscheidung stehen.
Ich hätte damals nicht gedacht, dass Friedrich Merz nochmal wiederkommt, ehrlich gesagt.
Weil er so schnell gegangen ist?
Oder? Nein, weil er sich auch in der Zeit dazwischen oder zwischen der wieder angemeldeten Kandidatur jetzt eigentlich auch eher rar gemacht hat. Also auch nicht in den Gremien mitgearbeitet hat, was ihm ja angeboten worden war, sondern immer vom Außen gespielt hat, wenn er was gespielt hat und nicht Verantwortung übernommen hat in den Gremien der Partei, wo es Wege gegeben hätte, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Das Angebot lag ja auf dem Tisch, auch von Frau Kramp-Karrenbauer.
Ja, ich glaube, sicher viele hätten sich gewünscht, dass er in einem Vorstandsteam mitarbeitet und mitwirkt. Er hat sich dann für einen anderen Weg entschieden. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer hat von Anbeginn ihrer Amtszeit sehr darauf geachtet und das auch mit Werf betrieben, die unterschiedlichen Richtungen einzubinden, auch diejenigen, die sie nicht unterstützt haben, so einzubinden und ernst zu nehmen, auch bei inhaltlichen Fragen. Ich denke zum Beispiel an die Asylpolitik, die Migrationsfragen, aber auch in anderen Bereichen. Aber es hat am Ende nicht sein sollen. Und jetzt gilt es, diese Entscheidung zu respektieren, nach vorne zu schauen. Denn es geht ja um viel. Es geht um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Das spüren wir ja im Moment durch die Pandemie noch einmal mehr, wie ein Brennglas natürlich auch, wenn man bestimmte Probleme anschaut. Also wir müssen große, große Herausforderungen meistern. Dazu braucht es eine starke CDU, auch in Regierungsverantwortung. Und die CDU, die mehrheitsfähig bleiben will, muss sich auch den gesellschaftlichen Veränderungen stellen, muss sie annehmen. Und da haben wir einige Baustellen. Und eine Baustelle ist sicherlich die Frage der Repräsentanz von Frauen, der der Perspektiven, die auch in die inhaltlichen Entscheidungen, auch in unseren Parlamenten mit eingehen. Wir müssen jünger werden. Unser Durchschnittsalter ist deutlich zu hoch. Und wir müssen vielfältiger werden. Unsere Gesellschaft besteht zu 25% aus Menschen, die eine eigene Migrationserfahrung oder eine Migrationsgeschichte in der Familie haben. Und hier fehlen auch wertvolle Perspektiven, Herangehensweisen an Politik und zu politischen Entscheidungen. Und deshalb, ja, wir müssen auch vielfältiger werden.
Ich verstehe, Sie wollen nach vorne gucken, aber wenn wir doch noch einmal zurückschauen. Damals hieß es oft, Annegret Kramp-Karrenbauer hätte letztlich Ihnen den Sieg zu verdanken. Sie haben das ja eben auch schon angedeutet, dass die Frauenunion nicht unwichtig ist in der CDU. Würden Sie das teilen? Waren Sie damals eine der Treiberinnen hinter dem Erfolg von AKK?
Also man gewinnt nie allein, sondern man gewinnt immer im Team. Anders geht es gar nicht. Und ich würde, glaube ich, mich überheben, wenn ich sagen würde, das lag jetzt nur an mir. Zunächst einmal lag es an ihr, denn sie hat den Hut in den Ring geworfen. Sie war mutig, selbstbewusst und hat auch gesagt, ja, ich will. Sie hat ja noch ich kann, will und werde hinzugefügt. Aber am Ende sind es eben viele. Es ist ein Netzwerk und die Frauenunion ist, wenn sie es an den Mitgliederzahlen sich anschauen, das größte Netzwerk innerhalb der CDU, wenn man sie als Vereinigung anschaut. Wir sind vom ersten Tag an geschlossen hinter ihrer Kandidatur gestanden. Und deshalb war das sicherlich ein wesentlicher Beitrag, den wir leisten konnten. Und am Ende, wenn es knappe Mehrheiten sind, dann geben eben auch wenige Stimmen den Ausschlag. Und ich bin bescheiden genug, aber auch selbstbewusst genug zu sagen, ja, die Frauenunion hat daran einen wesentlichen Erfolg.
Mussten Sie dafür was tun oder war eigentlich eh klar, dass die Frauen AKK unterstützen würden, weil sie die einzige Frau im Rennen war?
Also Frauen sind ja mal vom Kopf her nicht alle gleichgeschaltet und die eine oder andere hat ja auch vielleicht eine ganz positive Erfahrung mit einem der anderen beiden Bewerber gemacht. Aber wir haben natürlich auch viel darüber gesprochen. Frauen zweifeln ja manchmal auch ein Stück weit an sich selbst. Manche trauen sich erst gar nicht so viel zu, weil sie noch mal besser sein wollen, es noch mal 150-prozentig machen wollen. Und so beurteilen sie manchmal natürlich auch andere Frauen. Und dann darüber zu reden, was bringt eigentlich eine Annegret Kramp-Karrenbauer mit? Was hat sie bisher in ihrer politischen Laufbahn ausgezeichnet? Welche Vorstellungen hat sie von der CDU in der Zukunft? Wie will sie integrieren? Wie will sie Volkspartei im wahrsten Sinne des Wortes repräsentieren? Das waren natürlich Gespräche, die wir geführt haben. Und ich bin der festen Überzeugung, einige, die vielleicht am Anfang auch noch skeptisch waren, konnten wir überzeugen. Im Übrigen nicht nur Frauen, sondern auch viele Männer. Denn auch da war ganz interessant, wenn man so die Biografien vergleicht, dann wird ja häufig einem Mann vielleicht eher so eine Führungsrolle zugetraut, weil die Rollenbilder auch häufig so waren. Und wenn man dann aber mal sagt, schau mal, hätte der Mann denn die gleiche Biografie mitgebracht wie in dem Fall Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin, Ressortchefin in vielen Bereichen, so eine erfolgreiche langjährige Karriere in der Partei, dann wäre überhaupt niemand... Hätte niemand die Frage gestellt, sie sei nicht qualifiziert. Umgekehrt, weil es eine Frau ist, schaut man vielleicht gar nicht so hin. Und von daher, ja, die Gespräche, die waren sehr lohnend und das hat auch viel Spaß gemacht.
Helfen Sie mir mal mit zwei Punkten. Zum einen, wie viel weibliche Delegierte gibt es beim Parteitag, wenn er denn stattfindet im Januar oder wann auch immer und wie auch immer?
Also zu 100% kann ich Ihnen das nie sagen, denn es kommt immer darauf an, ob jemand krank ist oder nicht. Aber das, was wir derzeit hören, ist es ein gutes Drittel der Delegierten. Das ist mehr als der größte Landesverband und von daher sind wir ein starker Player.
Gut, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, was den größten Landesverband angeht, Thorsten, Nordrhein-Westfalen mit einer sehr großen Zahl an Delegierten, wo aber alle drei Kandidaten ja nun witzigerweise aus Nordrhein-Westfalen kommen. Das heißt, sie werden ja auch nicht alle Stimmen auf einen Kandidaten da vereinigen können.
Es ist wirklich in vielerlei Hinsicht interessant. Also einerseits finde ich, wenn man sich zwei Jahre zurückversetzt und sich auch überlegt, wo die CDU damals in Umfragen stand, dann war das so unter 30 eigentlich oder um die 30%. wenn man jetzt nach 2 Jahren zurückkommen würde, würde man denken, wow, was für eine tolle Entwicklung hat die CDU eigentlich gemacht. Ne? Sie steht, es stand zwischenzeitlich bei 40, jetzt sind so 37%. Alles super und trotzdem ist die Partei ja irgendwie in Aufruhr, kann man glaube ich schon sagen. Und es ist in der Tat auch offen. Friedrich Merz ist zurückgekommen, Jens Spahn tritt nicht mehr an, dafür Laschet und Röttgen. Also das ist wirklich vieles im Fluss. Und das ist ja auch das, was fand ich sehr interessant, was Sie eingangs sagten, dass Sie auch selber beschreiben, dass noch dieser Zustand der Unentschiedenheit herrscht, dass Sie sich jetzt immer noch die 3 Kandidaten anschauen, wie sie sich positionieren, das in ihre Entscheidung einfließen lassen.
Rechnest du damit, dass noch ein Kandidat kommt oder eine Kandidatin?
Ich rechne damit nicht, aber ich bin da natürlich auch in diesem Kreise der am wenigsten sozusagen Qualifizierte.
Sie?
Im Moment sehe ich die 3 Bewerber, aber man soll nie sagen und manchmal kommt es, wie Sie schon eingangs sagten, anders als man denkt. Aber ich gehe davon aus, dass es die 3 sind und dass es bei den 3 bleibt. Aber wie gesagt, entschieden wird am Parteitag und bis dahin kann sich jede und jeder mit der entsprechenden Unterstützung zur Wahl stellen.
Finden Sie es denn schade, dass keine Frau dabei ist dieses Mal?
Ich brauche das gar nicht beklagen. Es sind die 3 Bewerber. Wir haben ja jetzt wirklich eine Phase gehabt, wo wir mit 2 Parteivorsitzenden in Folge auch nicht automatisch diese Erwartungshaltung haben dürfen. Es muss jetzt auf jeden Fall wieder eine Frau sein. Wir müssen einen Zustand erreichen, in der es eigentlich Normalität ist und keine Rolle spielt, ob wir männliche oder weibliche und gemischt die Teams haben, die sich bewerben. Entscheidend ist an der Stelle, dass es am Ende die richtige Person ist, mit den richtigen Überzeugungen, mit dem richtigen Kurs und mit dem richtigen Team. Darauf kommt es jetzt an und dann darf das auch mal ein Mann sein nach 2 Parteivorsitzenden weiblich. Aber schön ist es natürlich und schöner wäre es, wenn wir sehr viele Frauen hätten, die potenziell nicht nur das Zeug dazu haben, sondern dann auch das Interesse haben, ein solch herausforderndes Amt zu übernehmen. Aber wie gesagt, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Was wir feststellen ist, dass wir in der zweiten Reihe und in den Parlamenten zu wenig Frauen in Führungspositionen haben, die sich dann auch automatisch empfehlen für diese Funktion und für diese Position. Und das zeigt im Grunde ja auch die strukturelle Schwäche, die wir in der Repräsentanz von Frauen haben. Stellen Sie sich vor, wir haben im Moment eine weibliche Fraktionsvorsitzende in dem Landtag. Wir haben eine Landesvorsitzende weiblich. Wir hoffen, dass wir eine Ministerpräsidentin in Baden-Württemberg im Frühjahr wieder haben von
leicht
der CDU.
Leicht
ist nie etwas, aber wir liegen im Moment in den Umfragen vorn und wir wollen das ausbauen. Aber es ist eben immer eine von. Und eigentlich sollten wir im 21. Jahrhundert über diesen Zustand hinauskommen. Aber
interessant, dass Sie gerade von der Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg reden, nämlich Susanne Eisenmann, die sich ja letzte Woche im Deutschlandfunk ziemlich klar für Friedrich Merz ausgesprochen hat. Da sieht man, da doch ist eine gewisse Bandbreite da unter den Frauen in der CDU,
ja,
was die Favoriten angeht.
Das Schöne ist, wir sind eine freiheitliche Partei, wir sind eine vielfältige Partei und wir ertragen es auch, wenn es unterschiedliche Meinungen auch unter den Frauen gibt. Völlig klar.
Spannend ist ja an der Stelle nur, also ich teile alles, was Sie sagen, aber ich finde, man vergisst so leicht, dass an der Spitze von alledem seit inzwischen über 15 Jahren eine Frau steht. Also wenn ich an meine Studierenden denke, mit denen ich ja dann auch manchmal über solche Debatten oder solche Dinge diskutiere, die sind so Anfang 20 dann, die kennen nur eine Frau als Kanzlerin.
Aber ist doch schön.
Ja, aber trotzdem sagen sie ja, wir haben immer noch diese Stereotype, wer gilt als führungsstark, das sind dann doch Männer, die Frauen hinterfragen sich. Also sie hat sicher viel verändert, aber das...
Ja, eine Frau an der Spitze verändert nicht alles, aber sie verändert natürlich viel. Weil Angela Merkel, das Rollenmodell, was kann eine Frau oder ein Mädchen in Deutschland erreichen, natürlich grundlegend verändert hat. Erinnern Sie sich noch zurück an die Zeit, als der Begriff Bundeskanzlerin uns in unseren Ohren so ungewohnt klang. Heute ist es der Standard und wir müssten uns erst wieder an eine andere, eine männliche Bezeichnung gewöhnen. können. Aber das ist wichtig für die Frage, wo kann mein Weg hinführen? Welche Chancen, welche Perspektiven stehen mir offen? Aber wir dürfen das nicht verwechseln mit den tatsächlichen Strukturen, die es Frauen immer noch schwer machen, in der Breite diese gläserne Decke zu durchbrechen und wo wir einfach auch formelle und informelle Barrieren haben, die es Frauen schwerer macht, in die harten sozusagen männlichen Domänen. Und das sind nicht nur Domänen in der Politik, die haben wir in der Wirtschaft, die haben wir in der Gesellschaft auch an anderen Stellen vorzudrängen.
Da passt doch ideal unser nächster Punkt.
Die Studie der Woche.
Hier steht jetzt, wir machen einen harten Schnitt, aber das stimmt eigentlich gar nicht, weil man könnte meinen, wir hätten uns abgesprochen. Nein. Ich stelle hier manchmal Studien vor, die ich so in meiner wissenschaftlichen Arbeit kennenlerne, die ich lese, die ich spannend finde. Und weil ich schon ahnte, dass wir vielleicht über so ein Thema sprechen, habe ich mal eine Studie rausgesucht, die heißt Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls. Also die Frage von weiblicher Führung und eben die Frage, ob diese weibliche Führung sozusagen das Aspirationsniveau, also das, wonach Mädchen streben und auch ihren Bildungserfolg verändert. A Policy Experiment in India, also es ist eine Studie aus Indien, die ist insofern spannend, weil dieses Policy Experiment, also dieses Experiment, was der Studie zugrunde liegt, basiert auf einem Gesetz in Indien. Dort wird seit 1993 werden Kommunen ausgelost und die ausgelost werden, in denen muss dann eine Frau zukünftig sozusagen an der Spitze der Kommune stehen.
Und das ist für Indien überhaupt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Das ist so aus meiner Wahrnehmung so ein relativ hierarchisches, auch patriarchalisches Land. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Die ist natürlich schlicht, weil ich mich nicht besonders intensiv mit Indien befasse. Aber
deswegen finde ich es überraschend, dass es solche Modelle gibt. Dieses recht brachiale Vorgehen, könnte man ja sagen, vielleicht reden wir auch noch über Parität heute, wo man ja auch sagt, hey, was passiert ja nicht mit diesen Kommunen? Die werden gezwungen, dann von einer Frau quasi regiert zu werden. Das Interessante ist, man hat dann sowohl Jungen als auch Mädchen zwischen 11 und 15 als auch ihre Eltern befragt. Und in den Kommunen, die dann vom Zufall ausgewählt von einer Frau eben regiert wurden, hatten die Mädchen, erstens haben sie weniger zu Hause, oder doch, sie haben weniger zu Hause sozusagen Haushaltstätigkeiten absolviert, sie haben höhere Bildungsabschlüsse erzielt und sie haben einfach auch, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was Sie gerade über Angela Merkel sagten, ganz andere Aspirationen entwickelt. Und es liegt nicht daran, dass diese weiblichen Kommunen, Bürgermeisterin könnte man vielleicht sagen, dass die irgendwie ein Mädchen besonders gefördert haben, das ist es nicht. Das prüft die Studie ganz explizit, sondern es geht wirklich, und das ist dann auch das Fazit, a role model effect. Also darum geht es tatsächlich, dass es hier drum geht, in Indien, aber wie Sie hier schon sehr schön ausgeführt haben, vielleicht auch an anderer Stelle, einfach Möglichkeiten schafft, Vorbilder zu haben. Und das Schöne daran ist, experimentell, wir reden ja viel über experimentelle Forschung in diesen Tagen am Beispiel von Impfstoffen. Und es funktioniert hier eigentlich ganz genauso. Ne? Die einen kriegen den Impfstoff, die anderen nicht. Hier hat man Kommunen, die kriegen eine weibliche Spitze und die anderen kriegen keine. Und deswegen kann man eben so klar sagen, dass es wirklich an der Stelle an den weiblichen Personen liegt, die da an der Spitze stehen. Ich poste wie immer den Link zu der Studie. Aber
nein, aber es ist das die Alltagserfahrung belegt es ja auch bei uns. Wenn Sie sich fragen, warum wir viele Berufe haben, die schwerpunktmäßig von Frauen nachgefragt werden, auch das Berufswahlverhalten, ist ein sehr geprägtes im Hinblick auf Vorbilder. Frauen, die ja am Anfang ihres Berufslebens oder bei der Berufswahl sich überlegen, was könnte ich mir erstens vorstellen und wie könnte ich das unter einen Hut bringen, zum Beispiel mit anderen Wünschen fürs Leben, nämlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine gute Partnerschaft, aber auch Engagement im Ehrenamt und vieles mehr. Die schauen sich genau an, wo sind denn Frauen, die sozusagen meinen Vorstellungen entsprechen. Und wenn sie da immer nur dasselbe Rollenmodell sehen, dann kann man sich's halt nicht vorstellen. Oder wenn bestimmte Rollenmodelle immer damit verbunden sind, dass man auf was verzichten muss. Also wenn es nicht normaler wird, dass wir Frauen in Führungspositionen haben, die gleichzeitig Elternverantwortung wahrnehmen, dann ist die Assoziation, aha, ich muss also kinderlos bleiben, um Politikerin zu werden. Ich kann also keine Familie gleichzeitig haben und Chefin in einem Unternehmen sein oder Vorständin. Dann sind es genau diese ja auch psychologischen Momente, die sehr stark prägen, und diese Strukturen, diese Muster zu durchbrechen, ist unheimlich wichtig. Aber es ist natürlich nicht alles, denn Frauen verändern natürlich auch Unternehmenskultur, Führungskultur, und sie prägen dann natürlich auch ganz explizit Auswahlverfahren. Wir alle kennen das sogenannte homosoziale Prinzip, heißt nichts anderes als Hans sucht sich Hänschen, weil er damit Erfahrung hat in seinem Nachfolger. Die Muster sind dieselben. Wenn Frauen schauen, schauen sie vielleicht auf andere Dinge. Und das Spannende und das Tolle ist, wenn wir gemischte Teams haben, dann ist keine Perspektive unterbelichtet, sondern sie kommen alle vor. Und das macht uns ja reicher. Wir lieben ja auch eine Gesellschaft, die ja fast zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen besteht. Und warum sollen wir diesen Reichtum denn nicht auch in unseren Führungsetagen, in unseren Unternehmen, in den Behörden widerspiegeln?
Die Frage ist ja nur, wie kommt man da hin? Ne? Also die es gibt ja jetzt schon seit einigen Jahren jede Menge Anstrengungen. Jetzt hat es gerade vor kurzem die Einigung gegeben auf Frauenquote in den Vorständen, zumindest von den DAX-notierten Unternehmen oder auch von paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Und glaube ich, irgendeine Seite hat es auch noch durchgesetzt, dass die die Unternehmen mit Bundesbeteiligung sich auch ein bisschen ändern müssen. Aber es ist doch relativ smooth, um es mal vorsichtig zu sagen. Also die Anforderungen sind relativ gering. Also irgendwie, es gibt diese Formulierung in Vorständen von DAX-Unternehmen, wenn da mindestens 3 Vorstände sind, muss eine davon eine Frau sein. Wenn da aber 10 Vorstände sind, muss trotzdem nur eine Frau dabei sein. Also keine richtige Quotierung, sondern mehr so eine Alibi-Quote, sagen ja auch viele, die das kritisieren.
Also zunächst mal finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir den Bereich jetzt mal angehen. Denn wir merken, freiwillig funktioniert tut sich doch nix, entweder, ne? Nichts oder wahnsinnig langsam. Also da ist der Fortschritt eine Schnecke, und das würden meine Enkelkinder noch nicht erleben, bis wir dann eine Gleichstellung erreicht hätten.
Es geht selbst auch in Ihrer Partei, insbesondere im Wirtschaftsflügel, ja massive Widerstände auch trotzdem noch gibt, trotz dieser weichen Lösung. Die nenne ich die mal.
Ja, das kann ich gar nicht immer, also ich kann es natürlich verstehen, denn Dinge zu verändern heißt immer ein Stück weit natürlich auch Liebgewonnenes über Bord zu werfen, Gewohntes zu verändern, im Zweifel auch Macht abzugeben oder zu teilen. Das macht derjenige, der in der Machtposition ist, nicht unbedingt gern. Aber das Schöne ist auch da, und das ist eine gute Nachricht, in der Wirtschaft haben die innovativen Unternehmen längst erkannt, dass es ein Mehrwert ist, dass es ein Gewinn ist, dass Unternehmen und Organisationen erfolgreicher sind, wenn sie sich diesem Öffnungsprozess stellen und wenn sie ihre eigenen Strukturen daraufhin überprüfen. Und oft wird ja gesagt, schauen wir uns doch die Unternehmen an oder die Beschäftigungsbereiche, wo viele Frauen tätig sind, da läuft es doch von allein. Es stimmt eben nicht, auch da läuft es nicht. Wir reden nicht nur über technische Unternehmen, die ganz stark orientiert sind, nehmen wir mal Automobilindustrie oder Maschinenbau, sondern wir reden, und da bin ich sehr stolz drauf, jetzt beim Führungspositionengesetz 2, zum Beispiel auch über Körperschaften des öffentlichen Rechts. Die haben wir im Übrigen im Koalitionsvertrag als Union schon verankert, weil das Bereiche sind, wenn Sie ja zum Beispiel an die über 100 Krankenkassen in unserem Land denken, da arbeiten unheimlich viele Frauen. Wenn Sie sich aber mal anschauen, wie wenig davon sich in den Vorständen wiederfinden, dann können Sie die fast an einer Hand abzählen. Und dementsprechend ist es jetzt wichtig, dass wir auch hier die gläserne Decke durchstoßen, dass Frauen in diesen Vorständen und im Übrigen dort schon ab 2 Vorständen eine, da können wir sagen halbe, wir steigern das, also wir relativieren das etwas, je näher wir in die reine Privatwirtschaft kommen. Aber da, wo der Bund, wo die öffentliche Hand auch sozusagen als Vorbild tätig sein muss, dort gehen wir durchaus auch strenger ran. und wollen zeigen, dass es etwas bringt. Und deshalb, ja, man könnte sagen, das ist für die Privatwirtschaft, für die wenigen DAX-Unternehmen wenig. Für die Unternehmen mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung, für die Körperschaften ist das ein echter Schritt nach vorn. Und wir wollen auch, dass die Unternehmen, die gar nicht von der festen Quote betroffen sind, die aber sich Zielvorgaben geben, dass sie diesen Auftrag auch ernst nehmen und nicht einfach sagen, ach, ich habe überhaupt kein Interesse, warum soll ich mir da Gedanken machen, melde ich einfach mal Zielgröße null und begründen tue ich das auch nicht. Die Unternehmen verschenken sich Chancen und Potenzial und wir wollen sie ein wenig stärker motivieren, dass sie sich diese Chancen nicht durch die Lappen gehen lassen.
Zielgröße, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, war der erste Schritt, dass die Unternehmen mal aufgefordert wurden, zumindest für einen bestimmten Zeitraum mal selber zu definieren, was sie eigentlich verändern wollen, was Frauen in Vorständen oder damals war es, glaube ich, Aufsichtsräte sogar nur.
Die Zielvorgaben auch und für die zwei darunterliegenden Führungsebenen. Es geht ja nicht nur um die Frauen ganz oben, sondern es geht natürlich auch um diejenigen, die in der Breite eines Unternehmens wirken.
Wo manche einfach mal gar nichts gemeldet haben.
Was ja aber interessant ist, wenn wir mal den Bereich der Wirtschaft verlassen, in der CSU hat es Markus Söder versucht, auch in der CDU gibt es ja durchaus ambitionierte Vorhaben. Der Parteitagsbeschluss steht noch aus und die CSU ist gescheitert mit den strikten Quotenregeln. Die Debatte in der Union, in der CDU ist auch in meiner Wahrnehmung offen. Und man hat oft das Gefühl, es sind junge Frauen, die sagen, sie möchten das nicht. Sie wollen nicht diese Bevorzugung, in Anführungszeichen. Sind die naiv?
Nein, ich bin ja selbst mal in jungen Jahren mit der Vorstellung ans Werk gegangen, du bist gut, du bist besser, vielleicht sogar auch noch als viele andere und der Weg steht dir offen. Ich hatte jetzt gar nicht das Problem, dass ich nicht die Dinge, die ich erreichen wollte, erreicht hätte. Aber ich habe natürlich im Laufe meines Parteilebens gesehen, welche Strukturen wie wirken. Und am Ende das Ergebnis haben, dass die Frauen eben nicht zum Zug kommen, sondern dass es das homosoziale Prinzip ist, also Hans sucht Hänschen und die entsprechenden Netzwerke, die das wieder ermöglichen. Aber ich will zu dem Punkt, ich will das gar nicht sein. Dieses Wort Quotenfrau ist aus meiner Sicht der Inbegriff von Microwording. In der Personalpolitik ist das ein stehender Fachbegriff, der sagt, naja, es ist ein Begriff, wenn man dem jemand gegenüber anbringt, dann ist da schon ein negativer Touch dabei und wer will sich schon irgendwie mit etwas Negativem umgeben. Und das ist etwas, was in Organisationen, aber auch bei uns in der Partei ein beliebtes Instrument ist. Der nette Kollege, der sagt, aber du bist doch klasse, du willst doch keine Quotenfrau sein. Und es suggeriert genau einen Mechanismus, den wir überwinden müssen. Denn wenn wir dann mal ganz konkret fragen, ja, wen meinst du denn mit einer Quotenfrau? Dann kommt sofort, na, die habe ich natürlich nicht gemeint. Na, die ist natürlich gut. Aber es ist ein psychologisches Instrument und Frauen sind auch nicht gefeit, das für sich selbst anzunehmen. Und dennoch müssen wir es überwinden, weil wir die Vielfalt, auch die Andersartigkeit auch in der Partei brauchen. Ich denke gern immer wieder an Debatten zurück, die Frauen im Parlament auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denken Sie zum Beispiel an Nein heißt Nein, die Änderung des Sexualstrafrechts. Frauen waren es, die nach der Kölner Silvesternacht in der CDU-CSU gesagt haben, wir wollen diese Verschärfung des Sexualstrafrechts. Wir brauchen das jetzt dringend, dass auch Krapschen, dass auch das Antanzen und vieles andere mehr strafbar wird. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele nennen. Wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen, und da ist es mir egal, ob sie über Quote an den Tisch gekommen sind oder herzlich eingeladen wurden oder sich den Platz selbst genommen haben. Wenn wir Frauen nicht am Tisch sitzen haben, dann können sie die Tagesordnung nicht verändern, dann können sie die Inhalte und die Diskussionen nicht verändern und dann werden die Entscheidungen auch nicht getroffen. Darauf kommt es jetzt an. Wir haben gute Beschlüsse in der Struktur- und Satzungskommission getroffen. Im Übrigen sind es Kompromisse. Die Frauenunion hat durchaus weitergehende Vorstellungen, aber wir wissen auch, am Ende brauchen wir eine Verbesserung und dafür Mehrheiten. Aber ich merke, Woche für Woche, diese Empfehlung, dieser Vorschlag findet immer mehr Unterstützer. Und schön ist doch, dass der bayerische Ministerpräsident auch in der Frage des Führungspositionengesetzes wieder Dynamik in die Debatte gebracht hat. Und manchmal braucht es eben zwei Anläufe und man kommt ins Ziel. Also ich wünsche es der CSU und erhoffe es mir und werbe dafür für die CDU.
Frauenquote für mehr Role Models, um genau zu sein. Was mich verwundert, bevor du dann auch noch deinen Punkt machen kannst, was mich verwundert ist, zwei noch, aber wir haben ja noch einen ganz wichtigen Bereich und was mich verwundert ist, dass die jungen Frauen, die sagen, ich schaffe das selber, so wie sie es eben geschildert haben, das Resultat nicht sehen. Also das, es ist ja faktisch nicht zu schaffen in der Breite. Also Einzelne schaffen es natürlich auch mit jungen Jahren, aber dieses Ergebnis, was sie sich ja auch für die CDU vorgenommen haben, bis 2025 50% an den entscheidenden Positionen auch Frauen zu haben, dass es ja nicht von alleine funktioniert. Also dass das auch die Jungen aus heutiger Sicht, dass sie das nicht sehen, sondern trotzdem denken, ah, ich schaffe das schon.
Also viele sehen es auch, aber es gibt also eben auch die anderen Stimmen. Viele, die das noch vor wenigen Jahren anders gesehen haben, sehen es mittlerweile auch. Und ich finde, wir haben gute Beispiele, um zu zeigen, jawohl, das ist der richtige Weg. Was in der Wirtschaft funktioniert und auch wirklich empirisch Erfolge zeigt, kann für eine große Organisation, wie es die CDU ist, eine Volkspartei, die Volkspartei bleiben will, nicht falsch sein. Und mit diesen Argumenten muss man sich einfach auseinandersetzen. Da haben wir gute Argumente. Das ist nicht nur, es ist keine ideologische Debatte, sondern da geht es um harte Fakten, auch das Nachprüfen, inwieweit die bestehenden Instrumente gewirkt haben. Wir haben ja ein Quorum seit mehr als 20 Jahren. Das war auch am Anfang im Übrigen ein sinnvolles Instrument. Es hat sich nur abgenutzt, wenn man so will. Und es braucht jetzt einen weiteren kräftigen Schritt. Aber auch ohne das Quorum wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und das können auch viele der jungen Frauen, die vielleicht jetzt noch gar nicht die Erfahrung an der Stelle gemacht haben, durchaus erkennen und sehen. Wir setzen auf die Kraft der Argumente und ich bin zuversichtlich, dass die auch überzeugen.
Ich mache nur einen Punkt im Lichte der Zeit.
Weil wir müssen nämlich den Hauptberuf noch.
Wir reden ja auch über Paritätgesetze in diesen Tagen. Jetzt haben wir eben festgehalten, DAX-Vorstände werden jetzt quasi gezwungen, weibliche Vorstände zu haben. Ich spitze es mal mit Absicht zu. Zugleich haben jetzt zwei Landesverfassungsgerichte gesagt, ein Paritätgesetz ist verfassungswidrig. Das ist ein Eingriff in die Freiheit von Wählerinnen und Wählern von Parteien, der ist unverhältnismäßig. Wie passt das denn zusammen?
Wir haben natürlich hohe verfassungsrechtliche Anforderungen an die Freiheit der Wahl. Wir haben ein System, das diese Freiheit auch gewährleistet durch die Wahl von unterschiedlichen Parteien. Parteien im Wettbewerb können ja auch andere Muster und andere Vorgaben für sich wiederum in der innerparteilichen Vorgabe machen. Wir haben bisher keine höchstrichterliche Rechtsprechung, denn Artikel 3 hat ja nicht nur einen Gleichheitsgrundsatz, sondern enthält ja auch den Auftrag, bestehende Benachteiligungen aktiv abzubauen. Und die Frage, inwieweit das Wahlsystem im Grunde solche impliziten Barrieren und Hindernisse beinhaltet, ist sicherlich noch gar nicht sozusagen entschieden und beraten und vom Bundesverfassungsgericht gelandet. Deshalb finde ich, kann man noch nicht sagen, ob es am Ende Bestand haben würde oder nicht. Wichtig für uns als CDU ist, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Wir können nicht nur darauf warten, dass der Gesetzgeber für das Wahlrecht Änderungen herbeiführt. Wir sehen ja auch im Wettbewerb mit unseren politischen Mitbewerbern, dass man das durchaus auch regeln kann. Manches im Übrigen, was man vor 25 Jahren uns gesagt hat, was verfassungswidrig sei, aber seit 25 Jahren in anderen Parteien ohne Probleme praktiziert wird. Also wir haben mehr Möglichkeiten, uns selbst zu binden und die sollten wir nutzen und dennoch auch die Fragen auch mit Verfassungsjuristen noch viel intensiver diskutieren, ob es nicht solche impliziten Nachteile und für Frauen gibt. Wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, kann man die durchaus erkennen. Ich habe die Erfahrung im letzten Jahr gemacht, dass auch Verfassungsjuristen und Juristinnen im näheren Gespräch durchaus auch einräumen, ach, das hätten wir so gar nicht gedacht, weil es natürlich auch sehr viel parteiinterne Strukturen sind, die es zu erläutern gilt. Also ich bleibe da offen.
Transparenzfrage. Haben Sie noch 10 Minuten?
Ja.
Gut. Dann würde ich sagen,
wir bleiben bei der Repräsentation von Gruppen, würde ich sagen, aber wir wechseln
schöne Formulierung. Die Gruppe.
Der Tweet der Woche.
Damit die Verwaltung vom ganzen Wert der Vielfalt unseres Landes profitiert, erarbeiten wir im Nationalen Aktionsplan Integration eine Diversitätsstrategie für vielfaltsbewusste Personalpolitik. Gelebte Vielfalt ist ein Erfolgsfaktor auch für den öffentlichen Dienst.
Und praktischerweise
haben Sie heute getwittert.
Richtig.
Aber richtig vorgelesen. Und interessanterweise hat es ja heute Morgen auch eine Pressekonferenz gegeben mit Ihnen, von Ihnen, um mal zu zeigen, wie es denn eigentlich aussieht mit Menschen mit Migrationshintergrund in der öffentlichen Verwaltung.
Ne? Wir haben
und
da
der Anteil
noch,
ist noch Anteil kleiner ist als erhofft.
Ja, wir haben, wie gesagt, ein Viertel der Bevölkerung, Menschen mit Migrationshintergrund und Einwanderungsgeschichte. Im öffentlichen Dienst ist der Prozentsatz deutlich geringer. 12% der Beschäftigten haben einen Migrationshintergrund in der Bundesverwaltung, in den Bundesbehörden. Und das zeigt, dass wir unser Potenzial in diesem Bereich noch nicht ausschöpfen. Und wir haben uns mit einer Studie, die ich in Auftrag gegeben habe, damit beschäftigt, was sind die Ursachen, woran liegt es und was könnten und muss der Bund besser machen, wo kann er ansetzen, damit mehr Menschen mit Migrationshintergrund auch den Eintritt in den öffentlichen Dienst schaffen, dass sie auch Aufstiegschancen, Karrierechancen haben bis in die Führungspositionen. Welche Organisationskultur brauchen wir? Die gute Nachricht ist, das Diversitätsklima in den Bundesbehörden ist ein gutes und es unterscheidet sich auch in der Wahrnehmung, werde ich diskriminiert oder werde ich gemobbt, nicht gravierend von dem unter Menschen ohne Migrationshintergrund. Aber wir stellen zum Beispiel fest, dass die erste Generation der Migrantinnen und Migranten, die hier leben, deutlich unterrepräsentiert sind im öffentlichen Dienst, während die zweite Generation, also die selbst hier geboren ist, im Grunde vergleichbar mit der Wirtschaft auch im öffentlichen Dienst tätig ist, aber wie gesagt, deutlich ausbaufähig.
Das ist ganz, also ich habe es auch gelesen, fand ich sehr bemerkenswert, diesen generationalen Zusammenhang zu sehen. Den findet man so auch, ich bin ja Wahlforscher sozusagen, wenn ich an der Uni sitze. Die erste Generation wählt auch deutlich seltener beispielsweise als Menschen mit Nicht-Migrationshintergrund, während es diesen Unterschied bei der zweiten Generation nicht gibt. Ich meine, es wirft natürlich sofort die Frage auf, woran liegt es denn? Und man könnte sich natürlich vorstellen, dass einfach gewisse Voraussetzungen bei der ersten Generation vielleicht, also wenn wir jetzt an den öffentlichen Dienst denken, einfach nicht gegeben sind für einen höheren Dienst oder ähnliches.
Ja, zum einen denn wenn wir wiederum schauen, wo ist eigentlich die erste Generation dann in der privaten Wirtschaft denn beschäftigt, dann stellen wir natürlich auch da fest, dass es sehr häufig einfache Tätigkeiten sind, wo es das vergleichbare Angebot gegebenenfalls im öffentlichen Dienst auch so nicht unbedingt gibt. Aber wir sehen natürlich auch, dass wir deutlich besser werden können, wenn es um die Personalgewinnung geht. Schon bei der Frage, fühle ich mich eigentlich angesprochen von der Institution, von dem Amt, von der Behörde? Ich als Bürger der ersten Generation, wollen die mich? Gehöre ich eigentlich dazu? Und wenn Sie zum Beispiel an die Polizei oder an die Arbeitsverwaltung denken, also das Gefühl, ich werde gewollt und umgekehrt, ich identifiziere mich auch mit den Organisationen, Institutionen des Landes, in dem ich lebe. Die beiden Dinge müssen zusammenkommen, aber wir wissen aus den Untersuchungen auch, dass es Menschen mit einem ausländisch klingenden Namen oder einer Zuschreibung vom Aussehen her schwerer haben, in der Bewerbung zum Zug zu kommen. Und deshalb wird uns auch empfohlen, dass wir Hospitationen, Mentoring-Programme, die Menschen an die Hand nehmen, die ihnen die Türen öffnen, dass wir dadurch sehr viel erreichen können in der Gewinnung und dann natürlich auch im Personalmanagement und in einer Diversitätskultur. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Herkünften, Sichtweisen um? Wird es wertgeschätzt? Wird es als bereichernd empfunden, wenn andere Sichtweisen mit eingehen, dass wir dadurch sehr viel erreichen können und damit auch gläserne Decken durchstoßen können?
Jetzt kennen wir viele Formulierungen und Forderungen auch aus früheren Jahren und deswegen jetzt mal interessant, was können Sie machen oder was haben Sie bislang gemacht als Integrationsbeauftragte, auch als Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin in diesem Feld und wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie da tätig sind? Irgendwie telefonieren Sie mit Unternehmen, telefonieren Sie auch mit anderen Ministerien und oder wie gestalten Sie da die Arbeit oder wie versuchen Sie die Ziele, die Sie beschrieben haben, zu erreichen, ganz konkret?
Das sind natürlich ganz verschiedene Ansatzpunkte, aber der gewichtigste Teil ist die Arbeit im Nationalen Aktionsplan Integration. Das ist das Forum, in dem wir die strategischen Zukunftsprojekte entwickeln. Und wenn ich von wir spreche, dann sind es über 300 verschiedene Organisationen, Beteiligte, Bundesregierung über die Ressorts hinweg, Länder, Kommunen, auch Migrantenorganisationen, Wissenschaftler, wo wir gemeinsam Projekte entwickeln. Und die Diversitätsstrategie, nein, es ist ein richtiger Arbeitsplan mit konkreten Arbeitstreffen zu unterschiedlichen Themen. Wir haben 5 Phasen der Integration definiert, aber der Bereich eine diversitätsorientierte, vielfaltsbewusste Bundesorganisation und öffentlicher Dienst ist ein solches Schwerpunktthema und dort diskutieren wir mit den Expertinnen und Experten dann ganz konkret, was könnten solche Empfehlungen sein, wie könnten die auch so flexibel sein, dass sie spezifisch zu der Behörde passen. In meinem Arbeitsstab kann ich jetzt nicht klagen. Ich repräsentiere 1:1 den Bevölkerungsanteil und bei den Führungspositionen liege ich bei 22%, also auch nur unwesentlich drunter, auch in Führungs- und Leitungspositionen. Aber das ist natürlich nicht in jedem Bereich so und deshalb braucht es eine Struktur und dazu werden wir im Frühjahr Vorschläge entwickeln und dann auch eine ressortübergreifende Leitlinie mit ja auch Zielen formulieren und das hat es natürlich in der Bundesregierung noch nie gegeben. Dazu brauchten wir auch diese behördenübergreifende Befragung. Das gab es noch gar nie. 55 Ministerien und Bundesbehörden haben sich daran beteiligt. Es waren 231.000 Beschäftigte, die dadurch angesprochen wurden und damit haben wir eine repräsentative Lage. Wir können bewerten und wir können auch zeigen, was hilft, denn die Arbeitszufriedenheit, die Motivation der Beschäftigten ist in den Behörden, wo wir einen höheren Anteil und ein höheres Bewusstsein haben, auch deutlich besser.
Ja. Ich habe nur eine Mini-Frage. Wie groß ist Ihr Stab? Mit wie vielen Menschen arbeiten Sie da im Kanzleramt an dieser Aufgabe?
Wir haben 61 Planstellen, ein Etat von knapp 40 Millionen Euro, womit wir in vielfältigen Bereichen tätig sind. Aber die Arbeit am Nationalen Aktionsplan ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Die Unterstützung von Arbeit von Ehrenamtlichen mit Geflüchteten ein weiterer. Und wir haben jetzt ja gerade erst letzte Woche im Kabinett die Maßnahmen des Kabinettsausschusses gegen Rassismus und Rechtsextremismus verabschiedet. Ich habe mich da sehr für ein Beratungszentrum eingesetzt, das Betroffenen von Rassismus mit einer Hotline niederschwellig eine erste wichtige Anlaufstelle ist, mit dem wir auch ein Rassismusbarometer einrichten, um auch noch viel, viel stärker und schneller zu wissen, wie eigentlich das Klima in unserer Gesellschaft ist, das noch nicht offiziell bei der Polizei und im Strafrecht gelandet ist. Mhm. Und ein Expertenrat, den wir jetzt auch zu Jahresbeginn einrichten, der ganz wichtig ist, um die Perspektive von Menschen mit Migrationsgeschichte und Wissenschaft kontinuierlich mit einzubeziehen, so wie wir das im Nationalen Aktionsplan auch tun, aber auch über die Fragen von Migration und Integration hinaus diese Sichtweise in unsere ressortübergreifende Arbeit mit einzubeziehen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, um Vielfalt nicht nur als Realität in unserem Land zu erkennen, sondern sie endlich auch zur Normalität in unserem Handeln, sei es in der Regierung, sei es im Parlament, sei es in der Gesellschaft zu machen.
Die letzte Frage hat der Wahlforscher.
Sind wir schon durch? Ja. Das ist ja bedauerlich.
Wir überziehen schon so ein bisschen. Wir reizen es aus.
Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde oder was ich mir vorstellen könnte, lassen mich so formulieren, in der Kommunikation. Wir reden über Migration, Zuwanderung, Diversität, Rassismus, Extremismusprävention, Demokratieförderung. Wird da nicht ein bisschen viel in einen Topf geworfen, um klar über die Dinge sprechen zu können?
Ja, wenn man alles durcheinander mischt und das dann auch noch mit einem ganz gewissen Geist tut, dann kann man entweder das eine an Negativen bewirken oder das andere. Deshalb bin ich sehr für Differenzierung, aber im Ergebnis muss man festhalten, eine gelebte Vielfalt, die von Respekt im Miteinander geprägt ist, die geprägt ist davon, dass Menschen gut miteinander klarkommen. Das stärkt den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Das macht uns auch widerstandsfähiger, neudeutsch resilienter gegen all das, was auch mal unvorhergesehenerweise kommt. Ich nehme noch mal das Beispiel Corona. Wenn Sie in Ihrem Arbeitsstab Menschen mit einer spezifischen Migrationsgeschichte haben, dann können Sie auch andere Menschen viel besser ansprechen, weil Sie wissen, wie muss ich Menschen ansprechen, worauf achten Menschen, die vielleicht kulturell andere Erfahrungen haben. Wie erreiche ich diese Menschen? Weil es auch andere Informations- und Kommunikationswege gibt. Und deshalb zu begreifen, dass es hier um Mehrwert geht und dass das unsere Gesellschaft alles in allem widerstandsfähig, aber auch offen demokratisch hält und im Wettbewerb einer globalisierten Welt sowieso notwendig ist. In dem Sinne, ja, da muss ich es zusammenmischen, aber nicht, indem wir damit Probleme unter den Tisch kehren, sondern sie ganz zielgerichtet angehen mit den besten Potenzialen, die wir haben.
Und alles, was wir diesmal nicht geschafft haben, besprechen wir beim nächsten Mal. Für heute sagen wir ganz herzlichen Dank, Annette Wittmann-Mautz. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Erhellend war es auch.
Wie immer. Vielen Dank.
Wie immer, stimmt. Danke.